Ich bin Jugendpastor in einer freien evangelischen Gemeinde und deshalb werdet ihr im Folgenden so ein paar Dinge auch hören, die ich mit Jugendlichen erlebt habe. Unter anderem möchte ich euch hineinnehmen am Anfang in eine Geschichte von einer Jugendfreizeit, die sich vor 4 Jahren ereignet hat. Es ist mitten in der Nacht in den österreichischen Alpen. 15 Jugendliche, 3 Mitarbeiter, der Hausvater dort vor Ort und ich sind sehr früh aufgestanden, weil wir dem Sonnenaufgang entgegenwandern wollten. Und als wir in den Berg einsteigen, ist es wirklich stockduster und man muss sich erstmal an die Dunkelheit, die Finsternis gewöhnen. Man merkt so, als Mensch ist man eigentlich nicht für diese Nachtaktivität geschaffen und so stolpert der eine. Mancher tritt in Pfützen hinein, mancher tritt auch in andere Dinge wie Kuhfladen hinein und es ist unangenehm und man merkt, man muss sich erst dran gewöhnen und der Hausvater sagt, lass die Taschenlampen aus, damit wir uns an das Licht, was doch noch da ist in der Nacht, auch gewöhnen können. Und es ist auch ein bisschen beklemmend und unheimlich, was man dort erlebt. Auf einmal sind da Schatten, die man nicht so richtig einordnen kann. Man spürt manchmal Dinge neben sich, man hört Geräusche. Es ist dunkel und ich bin froh, dass wir jemanden an der Seite haben, der weiß, wo es lang geht, der uns sagen kann, wo der Weg zu finden ist. Ich vermisse so ein bisschen den Ausblick, den ich sonst beim Wandern gerne habe, weil es ist ja Nacht und man sieht nichts. Und wir wandern so weiter und irgendwann müssen wir ein bisschen Gas geben, um die Sonne noch vor dem Gipfel zu erreichen, um diesen Sonnenaufgang zu erleben dort oben. Und wir bemühen uns und wir schaffen es und wir setzen uns dort eben oben auf diesen Gipfel und die Spannung löst sich, es fällt was ab von uns und wir genießen diesen Sonnenaufgang. Und es ist überwältigend, nach dieser langen Nacht, die wir dort hinter uns gebracht haben, endlich die Sonne zu sehen. Es fühlt sich gut an. Es entspannt sich in uns. Und noch nie in meinem Leben hat eine Hirschsalami so gut geschmeckt wie an diesem Morgen am Gipfel angekommen. Diese Wanderung durch die Nacht habe ich bewusst gewählt. Es war ein Abenteuer, auf das ich mich gefreut habe, eine Herausforderung auch, weil ich gemerkt habe, so mitten in den Bergen ohne Licht, das ist nicht so ohne, immer nur einen Schritt vor den nächsten und nach sicherem Halt zu suchen. Und ich war froh, als es über diese Wanderung auch immer heller und heller geworden ist und man immer besser erkennen konnte, wo man gewesen ist. Das war gut. Diese dunklen Zeiten in unserem Leben, wenn es auf einmal dunkel wird auf unserer Lebenswanderung, das sind oft Zeiten, die wir uns nicht bewusst aussuchen. Da werden wir überfallen und auf einmal müssen wir durch die Nacht hindurch. Und auch da sind die Gefühle ähnlich, das ist beklemmt, es ist manchmal unheimlich, man spürt Schatten neben sich, man hört Stimmen, die man nicht einordnen kann, es fällt schwer, sich zu orientieren, man setzt so einen Schritt vor den nächsten und hofft, dass man Halt findet. Es sind schwere Zeiten, in denen wir uns nach dem Morgen sehnen, wo wir uns danach sehnen, dass sich so ein Lichtblick auftut, dass da ein Hoffnungsschimmer ist und wir fragen uns, wann kommt denn der Morgen nach dieser langen Nacht? Die Jünger Jesu machen so eine Nachterfahrung. Sie müssen auf einmal durch die Nacht, die Jünger Jesu, das sind seine Schüler, das waren Johannes, Jakobus, Petrus, Andreas und wie sie alle heißen. Und auf einmal bricht diese Nacht über sie hinein, als Jesus stirbt und begraben wird. Sie hatten all ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt und mit einem Mal ist sie geplatzt, scheint alles vorbei, plötzlich und unerwartet. Sie hatten alles auf diese Karte gesetzt, sie hatten gehofft, dass jetzt Großes anbricht und mit einem Mal war das alles vorbei, weil Jesus gestorben ist. Und über diese Zeit, als Jesus gestorben war, berichtet uns Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 21. Und dort sieht man eine Jüngertruppe, die völlig bedröppelt da sitzt. Und wenn man sie von außen so anschaut, dann scheint das wie so eine Selbsthilfegruppe, die vielleicht noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt. Das ist Andreas, der sich erinnert, hey Petrus, weißt du noch, als Jesus deine Mutter gesund gemacht hat? Und alle erinnern sich, dass danach direkt eine große Party war, die Schwiegermutter von Petrus für alle ausgerichtet hat. Kurz nachdem sie so schwer krank gewesen ist. Johannes erinnert sich an die 4 Freunde, die einen Gelähmten zu Jesus gebracht haben und sie kamen nicht durch und auf einmal bröselt das Dach und es kommen so Flocken von der Decke und auf einmal kommt dieser Gelähmte auf einer Trage hinuntergelassen und Jesus macht ihn gesund und vergibt ihm die Sünden. Oder sie erinnern sich daran, wie sie an diesem See, wo sie jetzt auch wieder sind, mit Tausenden von Menschen zusammen waren und Jesus hatte lange geredet und es war Nacht geworden, es war Abend geworden und keiner hatte darüber nachgedacht, dass nichts zum Essen da ist. Und sie gucken, was noch zu finden ist und da sind 2 Brote, 2 Fische und 5 Brote. Und Jesus sagt, verteilt das. Und die Jünger erinnern sich, wie Petrus so ganz dicke Stücke von dem Brot immer abgerissen hat. Und sie haben ihn schon mal gebremst. Hey, mach mal langsam, wir haben nicht so viel. Und Petrus hat immer gesagt, ja, das passt schon. Das wird schon reichen. Und Petrus hat recht behalten. Um ihn zu bremsen, erzählen sie ihm die Geschichte, wie er auf dem See versucht hat zu laufen. Und ein paar Schritte haben auch geklappt auf Jesus zu. Und dann ist er gesunken und war froh, dass Jesus da war und ihn an der Hand gepackt hat und ihn rausgezogen hat. Aber diese tollen Erlebnisse, diese Zeit mit Jesus schien vorbei zu sein. Alles aus, auf einmal dunkel, in dem sie sich befinden. Und Petrus hält das nicht mehr aus. Der sagt zu seinen Freunden, lasst uns fischen gehen. Lasst uns irgendwas machen, mit dem wir uns ablenken können. Und wir müssen ja auch gucken, wo wir jetzt wieder was zu essen herbekommen, wo Jesus nicht mehr da ist. Müssen wir wieder uns darum selber kümmern, müssen gucken, dass wir zurechtkommen, dass wir mit irgendwas Geld verdienen. Und sie fahren raus auf den See in der Nacht und schmeißen die Netze raus und geben die ganze Nacht alles, aber sie fangen nichts. Das ist ein bisschen wie Murphys Gesetz, nichts funktioniert mehr, Jesus ist nicht mehr da. Sie versuchen das zu tun, was sie früher so gut gekonnt haben, aber auch das funktioniert auf einmal nicht mehr. Da klappt nichts mehr und sie sind völlig frustriert, schmeißen irgendwann die Netze zusammen, machen sich auf den Weg zurück. Die Sonne geht auf, ein herrlicher Sonnenaufgang über diesem See, aber dafür haben sie keinen Blick. Das berührt sie nicht, weil sie völlig niedergeschlagen und frustriert sind. Und dann steht da so ein Satz, ein ganz kurzer Satz in diesem Bibeltext und der ändert alles. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. So steht es in Johannes 21, Vers 4. Ein ganz nüchterner Satz, eine kurze Feststellung, die da so einfach so steht, aber auf einmal ist alles anders. Und man denkt so, yes, das war's, jetzt wird's hell, jetzt wird sowas von hell, Jesus ist da. Bis jetzt war's düster, das mit dem Fischen hat nicht geklappt und Jesus schien nicht mehr da zu sein. Aber jetzt, als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jetzt wird sich alles ändern. Aber die Jünger erkennen Jesus zunächst einmal nicht. Zuerst ist das irgendwie ein komischer Typ, der da am Ufer steht und eine doofe Frage stellt. Der fragt nämlich, Freunde, habt ihr nichts gefangen? Und das kann man ja jetzt so oder so hören. Vielleicht so ein bisschen, Freunde, habt ihr nichts gefangen? So ein bisschen spöttisch. Oder ich stelle mir so Petrus vor, wie der da so völlig frustriert in seinem Boot sitzt und die ganze Nacht nichts gefangen hat und dann noch hört, habt ihr nichts gefangen? Ja, ich hab nichts gefangen. Das musst du mir jetzt nicht auch noch mal erzählen. Aber diese Frage, die ein bisschen klingt wie ein Fettnäpfchen, ist kein Fettnäpfchen, in das Jesus hier reintritt, sondern Jesus weiß ganz genau, was die Jünger in diesem Moment erlebt haben. Er weiß, was sie durchgemacht haben und er weiß, was ihnen fehlt. Und darauf spricht er seine Jünger jetzt an. Und das finde ich so cool, dass Jesus das macht, dass er sie darauf anspricht. Er könnte ja auch sagen, hey Leute, ich bin's Jesus, wir wollen die Welt retten, ich habe ein paar Instruktionen für euch, kommt mit. Aber das macht Jesus nicht. Er spricht sie darauf an, was sie gerade brauchen. Und er weiß auch, dass man mit Männern, die Hunger haben, gerade mal über gar nichts anderes reden kann. Dann muss man sich erstmal darum kümmern, dass sie was zu essen bekommen. Und das macht Jesus. Er ist da, er weiß, was passiert ist und er kümmert sich um seine Jünger. Und dann gibt's erstmal so einen abgefahrenen Ratschlag. Werft eure Netze nochmal aus. Und auch da, Petrus im Boot, ich stelle mir das so vor, frustriert und werft die Netze nochmal raus. Jeder, der an diesem See wohnt, das muss noch nicht mal ein Fischer sein, weiß, dass es keinen Sinn macht, jetzt am Morgen die Netze nochmal auszuwerfen. Das macht man in der Nacht und das haben sie gemacht und sie haben nichts gefangen. Warum die auf diesen Ratschlag reagiert haben, steht nicht im Text drin. Keine Ahnung. Vielleicht waren die so verzweifelt, dass es auch egal war, wenn da jetzt nochmal irgendwas ausprobiert wird. Oder sie haben schon etwas gespürt in diesen Worten. So ein Gewicht, was sie vielleicht gespürt haben von Jesus. Was sie gespürt haben, als er sie dort weggerufen hat am See vor einigen Jahren. Wo sie gemerkt haben, in diesen Worten liegt Kraft. Und es lohnt sich, diesen Worten nachzugehen. Sie werfen auf jeden Fall die Netze aus und machen den Fang ihres Lebens. Die Netze sind zum Bersten gefüllt. Und ich kann nur so ein bisschen nachempfinden, wie sich das für die angefühlt haben muss. Vor einem Jahr auf der Jugendfreizeit in Schweden haben wir einen Angelworkshop angeboten. Und ich hatte das schon eine Weile nicht gemacht, habe aber gedacht, wir sind am See, also gehen wir mit den Jungs angeln. Und wir standen da auf so einem Steg und ich mit meiner Angel und die Jungs alle so nebendran und haben alle zugeguckt. Und ich meine Angel raus und habe einfach gehofft, bitte, bitte lass einen Fisch anbeißen. Und es hat einen Fisch angebissen und das war ein Moment, die ganzen Jugendlichen neben mir fingen an zu jubeln und zu kreischen und die waren alle voll aus dem Häuschen, als dieser Fisch aus dem Wasser rauskam. Und so ging das weiter, als die Jungs dann auch, wir hatten nur so ein paar Angeln dabei, das reingeschmissen haben und Fische rausgezogen haben. Und sie haben sich einfach gefreut über jeden Fisch, der da rausgezogen worden ist. Wir haben die zubereitet, haben am Abend gegrillt zusammen. Und die Jungs haben natürlich gesagt, das war der beste Fisch, den ich jemals gegessen habe. Ich fand, der war ein bisschen grätig, aber die Jungs fanden das natürlich prima, dass sie ihren eigenen Fisch da essen konnten. Und es war ganz großartig, dieser Moment. Und dieser Moment, den die Jünger erlebt haben, muss auch überwältigend gewesen sein. Dass sie das da erleben, diese Netze zum Zerreißen gefüllt in einem Moment, wo man damit überhaupt nicht mehr rechnen konnte. Da wird's hell für die Jünger. Draußen am See, aber auch in ihrer Seele wird's hell. Es tagt. Es wird nicht hell, weil der neue Morgen da ist. Also dadurch wird's draußen hell. Aber es ist nicht die Rettung für die Jünger. Es hätte der ganze Tag zum Wegschmeißen sein können, wenn Jesus nicht da gewesen wäre und es für die Jünger hell gemacht hätte. Das ist großartig, was Jesus hier schenkt. Und dann erkennen sie ihn auf einmal. Das ist Jesus, oder? Also das kann nicht sein, aber das muss Jesus sein. Jesus! Und Petrus ist überhaupt nicht mehr zu halten. Der springt aus dem Boot raus. Für den ist Sunshine-Reggae-Feeling in diesem Moment. Der kennt nur noch eine Richtung, ab zu Jesus hin. Und das ist großartig, das zu beobachten in diesem Text, weil Petrus so voller Freude ist. Der merkt einfach, Jesus ist wieder da. Und es ist ihm alles nicht egal. Ich bin nicht egal für ihn. Es geht weiter mit Jesus. Und es wird dann nicht nur hell, sondern es wird auch warm und lecker. Weil Jesus hat gegrillt für seine Jünger. Er empfängt sie mit einem tollen Frühstück, mit gegrilltem Fisch, mit Fischbrötchen. Jesus macht ein Barbecue für seine Jünger, der bedient seine Jünger. Und die können sich erstmal zurücklehnen nach dieser langen Nacht, nach den dunklen Tagen, die sie erlebt haben, dürfen sie genießen, entspannen, dürfen sich bedienen lassen von Jesus. Was für ein Morgen. Es wird hell, es tagt. Und Johannes spricht von Anfang an von Jesus als dem Licht in seinem Evangelium. Das stellt er ganz an den Anfang des Buches, was er über Jesus schreibt. Er schreibt davon, wie Jesus als Licht in diese Welt gekommen ist, in ganz kunstvollen Worten. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Johannes schreibt hier von einem großartigen Sonnenaufgang für die ganze Welt, weil Jesus als das Licht in das Dunkel dieser Welt hineinkommt. Und das sehen wir hier in einer ganz konkreten Geschichte. Jesus kommt als Licht in das Dunkel der Jünger hinein. Und er macht es hell und er schenkt neues Leben, neue Aufbrüche. Und so kommt er bis heute in unser Leben hinein als das Licht in unsere Dunkelheit. Das ist Gott nicht alles nicht egal. All das, was dir so zusetzt, was dein Leben manchmal dunkel macht, das ist Gott nicht egal, daran sieht er nicht vorbei. In Jesus kommt er, um es hell zu machen, um dir Licht zu bringen. Und hier steht, dass keine Finsternis ihn auslöschen konnte. Keine Finsternis dieser Welt kann sein Licht auslöschen, auch wenn sich das manchmal für uns so anfühlt. Und wir kennen alle diese dunklen Zeiten in unserem Leben. Zeiten, in denen nichts funktioniert. Zeiten, in denen wir dunkle Gedanken haben, dunkle Gefühle, alles sich dunkel anfühlt um uns herum. Ob das eine Krankheit ist, ob das Stress und Druck auf der Arbeit ist, ob das Sorgen sind in der Partnerschaft, Sorgen um die Kinder, Einsamkeit. Harte Zeiten in unserem Leben, wo es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und dass diese Sehnsucht da, nach einem Hoffnungsschimmer, nach einem kleinen Lichtblick, dass man irgendwie sieht, da ändert sich etwas an dieser Situation. Oder ich bin zumindest nicht allein. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl in solchen Situationen, wenn wir uns alleine fühlen. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, Jesus ist weg. den interessiert das alles gar nicht. Dem scheint das irgendwie egal zu sein. So fühlt es sich an. Und in diese Situationen und in diese Gefühle und Gedanken hinein hört nochmal diesen Satz. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Nach dieser Nacht steht Jesus am Ufer. Was für eine tolle Perspektive. Was für eine Hoffnung, die in diesem Satz steckt für all unser Dunkel. Es scheint in diesem Text nicht so, dass Jesus gerade erst hinzugekommen ist, sondern der weiß, was die Jünger erlebt haben. Der erspart ihnen nicht diese vergebliche Nacht. Aber jetzt ist er da, er erwartet sie, er empfängt sie, er kümmert sich um sie. Er sieht ihren Mangel und er füllt ihn aus. Jesus macht es hell für seine Jünger und auch für uns. Ich möchte euch zwei Begebenheiten erzählen. Eine, die ich selber erlebt habe und eine, die ich von einem Pastorenkollegen erzählt bekommen habe. Ich habe mich vor 2-3 Jahren nach einem Freund gesehnt. Habe mir gewünscht, dass da ein Mann an meiner Seite ist, mit dem ich also das teilen kann, was mir im Leben begegnet. Und ich habe gebetet und zu Jesus gesagt, ich brauche jemanden an meiner Seite, mit dem ich mehr teilen kann, als ich bisher mit meinen Freunden, mit manchen Männern geteilt habe. Und ich habe dann in der Nachbarschaft einen Mann kennengelernt, mehr und mehr, und wir haben uns über einen Zaun unterhalten, haben gemerkt, wir können uns über Fußball unterhalten, wir haben gemerkt, wir können uns über Familie unterhalten, haben gemerkt, wir können uns auch über den Glauben unterhalten. Und mittlerweile ist das mein Freund Christian, zu dem ich auch gehen kann, wenn ich abends nach der Gemeindeveranstaltung zu Ende, dann trinken wir noch ein Bierchen zusammen und reden über das, was uns gerade so passiert ist. Ich bin so froh, dass Gott mich da beschenkt hat an der Stelle mit jemandem, mit dem ich das alles teilen kann. Die Geschichte, die mir mein Pastorenkollege erzählt hat, war folgende. Er wird ans Sterbebett einer Frau gerufen, die schon lange keinen Kontakt mehr aufgenommen hatte zu ihren Angehörigen. Und die Angehörigen sind da und sie beten für diese Frau und sie singen ein Lied. Und auf einmal macht diese Frau die Augen auf und sagt, da bist du ja, mein Herr Jesus. Da bist du ja, mein Herr Jesus. Und da war so viel Licht auf einmal in diesem Raum, in dieser Situation, weil Jesus da war und es hell gemacht hat für diese Frau, weil sie wusste, wo sie hingeht. Und es war hell für die Angehörigen und auch für den Pastorenkollegen, der diese Situation erleben durfte. Jesus macht es hell in unserem Leben. Und ich bin sicher, wir könnten ganz viele Situationen zusammentragen, die ihr erlebt habt mit Jesus als Licht in eurem Leben. Und ich bin genauso sicher, dass das oft auch mit Menschen zu tun hätte, was ich eben im Interview gesagt habe, die dieses Licht auch in euer Leben hineingebracht haben, die Gott gebraucht hat, damit es hell wird in eurem Leben. So Lieblingsmenschen. Meine Frau zum Beispiel, mit der ich schon jetzt eine ganze Zeit zusammen sein kann, wo wir so durch Höhen und Tiefen gehen und die Gott schon oft gebraucht hat, um es hell zu machen in meinem Leben. Dieser Freund, von dem ich eben erzählt habe, der mir letztens noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, du kannst immer zu mir kommen. Und das tat so gut, das zu lesen. Oder mein Jugendmitarbeiterkreis. Wir treffen uns einmal in der Woche. Und es ist gut, Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. Und ich merke, diese Treffen, egal was am Tag vorher gelaufen ist, es hält meinen Tag auf. Es gibt Lieblingsmenschen in unserem Leben, die unser Leben hell machen. Und manchmal sind es auch ganz überraschend Menschen, die auf uns zukommen und wo wir nachher dankbar sind. Hey, das war so ein Lichtstrahl. Das hat gut getan. Zum Beispiel heute Morgen hier den Andreas zu erleben, der gesagt hat, er hat so die Hoffnung eingepflanzt. Und das, finde ich, spürt man hier auch voll ab. Und in diesem Gebetsraum vor so einem Gottesdienst bin ich auch so ein bisschen aufgeregt. Und ich habe gemerkt, ey, das ist so ein Ruhefels. Und das hat gut getan. Das zu erleben und das zu spüren in diesem Moment. Ich bin aber auch sicher, dass wir Geschichten zusammentragen könnten, wo ihr gerade mittendrin steckt, in dieser Dunkelheit. Und wo ihr euch gerade danach sehnt, dass da dieses Licht hineinkommt, in diese Situation. Und ich möchte gerne für all das, was ihr jetzt gerade auf dem Herzen habt und was euch so vor Augen steht, beten. Jesus, du bist das Licht, das in die Dunkelheit dieser Welt gekommen ist. Und das dürfen wir ganz persönlich hören, dass du als Licht hineinkommst in unsere dunklen Zeiten. Und wir möchten dich bitten, dass du kommst. Dass wir diesen Blick bekommen, wie du am Ufer stehst, wie du uns erwartest. Bitte lass uns wissen, dass wir in dieser Finsternis nicht alleine sind. Tritt du an unsere Seite Schenk du uns Lichtblicke, einen Hoffnungsschimmer und bring du den neuen Morgen in unser Herz hinein. Wir bitten dich, Herr Jesus, komm herab und zerreiß diese Finsternis. Komm hinein in unser Dunkel und mach du es hell. Amen. Es tagt, wo Jesus ist. Das dürfen wir ganz persönlich erleben. Und ich finde es faszinierend mit diesen Dingen, die Jesus in unser Leben hineinschenkt, dass das nie etwas ist, was nur für uns selber reicht, sondern dass wir es von uns aus weitergeben dürfen an die Leute um uns herum, dass dieses Licht weiter leuchtet. Jesus macht es hell in unserem Leben und es leuchtet von uns, es strahlt von uns ab. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherhirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und diesen Gedanken möchte ich gerne noch anschließen, dass von diesem überreichen Geschenk, mit dem Gott uns beschenkt, es von uns weiterleuchtet und wir es hell machen dürfen für andere Leute. Der Lichtblick, nach dem wir uns oft so sehr sehen, der dürfen wir für andere Leute sein. Wow. Der Lichtblick, nach dem wir uns sehen, der dürfen wir für andere Leute sein. Was für ein Privileg, was für eine Ehre und was für eine Verantwortung auch in diesem Satz liegt. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich weiß nicht, was sich in dir regt, wenn du diesen Gedanken so hörst. Ob das mehr die Freude darüber ist. Cool, dass ich das machen darf. Ob du mehr diesen Respekt vor der Aufgabe spürst, der drin liegt und du denkst eher so, boah, ich bin eher so eine kleine Leuchte. Und du denkst an die großen Leuchten um dich herum. Oder du siehst die Verantwortung, die da drin liegt und es wiegt irgendwie schwer, wenn man so sieht, was um einen so herum passiert und was in der Welt passiert, dann ist es eher so eine schwere Verantwortung, die auf einem lastet. Ich möchte noch zwei mutmachende Gedanken nennen, die in dieser Zusage, ihr seid das Licht der Welt, drinstecken. Hier steht nicht, seid das Licht der Welt. Bemüht euch, das Licht der Welt zu sein. Strengt euch an, damit ihr ein bisschen ein Lichtblick seid für die Leute um euch herum. Sondern hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verwandelt er uns in einen neuen Menschen und dieser Mensch leuchtet. Wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt. Wir sind am Freitag hier in die Nacht hinein angereist. Und wir haben manche Stadt gesehen, die so hell erleuchtet an der Autobahn lag, manche Burg, manche Festung. Und die konnte man kilometerweit sehen. Und so wird man das dir abspüren. Dieses Licht, was in Jesus ist, man wird es sehen, es wird von dir weiterleuchten. Du bist Licht, ihr seid das Licht. Bei Mose im Alten Testament war es so, wenn der Gott begegnet ist in diesem Zelt, da gab es ein Zelt, wo er Gott begegnen durfte, dann hat er nachher gestrahlt. Die Leute haben gesehen, dass er Gott begegnet ist. Und dieser Gott lebt in dir und deshalb leuchtest du einfach so. Eine andere Sache, die hier steht nicht, du bist das Licht der Welt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass ich das nicht sein muss, weil das wäre mir definitiv zu schwer. Das wäre eine Verantwortung, die ich nicht tragen möchte, das möchte ich nicht sein. Und nur Jesus hat von sich allein gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und das musst du nicht sein. Das muss ich nicht sein, das dürfen wir gemeinsam sein. Und deshalb muss sich keiner wie so eine einsame kleine Leuchte fühlen, sondern wir sind gemeinsam das Licht der Welt. Steht, ihr seid das Licht der Welt. In einem starken Team dürfen wir leuchten für Jesus. Der Lichtblick, nach dem du dich so sehr sehnst, der darfst du für andere Leute sein. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Licht zu verdecken, oder? In den Versen 15 bis 16 steht dazu etwas. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieser Text stellt jetzt nicht in Frage, dass wir leuchten. Aber er stellt die Möglichkeit in den Raum, dass wir dieses Licht verdecken können. Und ich finde, das kennen wir, diesen Zerriss, dieses Licht zu verstecken. Also in der Gemeinde, da leuchte ich gern herum. Da hole ich mein Handy raus, wie bei einem Konzert, und leuchte gerne herum mit meinem Licht. Und wenn ich dann so rausgehe, dann passt das wieder ganz gut in die Tasche. Wenn es dann auch so ein bisschen rausguckt, halte ich meine Hand da drauf und dann lasse ich es lieber so ein bisschen dosiert raus, mein Licht. Und dabei sagt Jesus, wir sollen es bestmöglich positionieren, damit möglichst viele Leute dieses Licht zu sehen bekommen, das für sie leuchtet und das Licht bringen möchte in ihr Leben hinein. Aber wir kennen das. Also ich kenne das, dass es mich zerreißt manchmal. Ich möchte euch eine ganz aktuelle Geschichte erzählen noch. Es geht um die Flüchtlinge, die ja im Moment sehr in großen Mengen nach Deutschland kommen. Und irgendwann war klar, die kommen auch nach Wuppertal. Und irgendwann war klar, die kommen nach Ronsdorf, wo wir wohnen. Und irgendwann war auch klar, die kommen nur ein paar hundert Meter entfernt zu uns in die Gesamtschule, in die Turnhalle. Und dann wurde bekannt gegeben, an dem und dem Tag, zu der und der Uhrzeit kommen die an und da braucht's Hilfe beim Auspacken, weil die können alle nicht mehr, verständlicherweise. Und an diesem Abend war ich mit Jugendlichen zum Pizzaessen verabredet. Und wir hatten diesen Termin lange gesucht und lange vereinbart und ich war froh, dass wir diesen Termin endlich hatten. Und wir haben Pizza gegessen an diesem Abend und hatten einen schönen Abend. Und als die Jugendlichen nach Hause gegangen sind, sagt meine Frau zu mir, hör mal, ich lese hier gerade eine E-Mail, da sind gerade ein paar hundert Meter entfernt von ihr Flüchtlinge angekommen und die brauchen Hilfe und ihr sitzt hier und esst Pizza zusammen? Ich habe gedacht, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Wie konnte ich das nicht ernst nehmen, diese Situation, und warum sind wir nicht dahin gegangen, haben geholfen, haben nachher Pizza gegessen oder die Pizza mitgenommen dahin, wie auch immer. Und am nächsten Abend war Jugendmitarbeiterkreis. Kurz vorher erreicht mich eine Nachricht. Wir haben so eine Kleiderkammer bei uns in der Gemeinde und die haben entschieden, alle Winterklamotten rauszuhauen, in eine größere Kleiderkammer zu bringen, wo die Flüchtlinge sich eindecken können mit neuen Klamotten. Und die brauchten Hilfe zum Sortieren und zum Verladen und so. Ich habe gesagt, da muss ich hin. Habe meinen Jugendmitarbeitern geschrieben, wir müssen dahin, die brauchen Hilfe, wir müssen da unbedingt mit anpacken. Und meine Co-Leiter meinten in dem Moment, nee, wir haben ein wichtiges Thema und du musst hier sein. Ich habe gesagt, nein, wir gehen dahin, die brauchen jetzt unsere Hilfe. Den Fehler, das habe ich denen da nicht geschrieben, den ich gestern gemacht habe, den mache ich nicht nochmal. Und das habe ich gemerkt, wie das so gekämpft hat und wie ich zerrissen war am Anfang und wie die so zerrissen waren. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir gerne da sind, wo es schon schön hell ist, weil es gewohnt ist und weil wir so spontan manchmal nicht raus wollen und weil wir so unsere Termine in der Gemeinde haben. Das steht manchmal dagegen, dass wir rausleuchten mit unserem Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus empfiehlt uns, dass wir es bestmöglich, oder er ruft uns dazu auf, dass wir es bestmöglich positionieren, damit möglichst viele Leute es sehen. Am kommenden Dienstag treffen wir uns bei uns in der Gemeinde in Wuppertal, um gemeinsam als Gemeinde zu überlegen, wie wir für die Flüchtlinge da sein können. Da ist übrigens wieder Jugendmitarbeiterkreis, aber diesmal kommen sie hin. Also es braucht manchmal so ein bisschen Rütteln und so ein bisschen Aufbruch, damit man merkt, was jetzt dran ist in diesem Moment. Und ich freue mich auf diesen Abend, weil Gemeinde genau dafür da ist. Ist für andere da, dass sie das Licht sehen, was wir gefunden haben, was unser Leben immer wieder hell macht. Und ich freue mich auf diesen Termin, weil da dieses Ihr gemeinsam wieder im Blick steht. Wir gemeinsam dürfen kreativ werden und überlegen, was wir tun wollen. Wir gemeinsam dürfen das tun, wir gemeinsam dürfen leuchten und wir gemeinsam dürfen uns Mut machen, rauszugehen und das Licht zu zeigen, was in uns ist. Und ich freue mich, dass wir uns dort ermutigen können. Ich freue mich, dass ihr euch hier als Gemeinde ermutigen könnt. Ich finde dieses Projekt, was ihr vor Augen habt, Lichtwerk, der Name ist schon Programm, eine coole Sache, wo ihr hier Licht sein wollt in Böblingen-Hulb, in diesem Stadtteil für die Menschen, die hier unter der Woche arbeiten. So eine Sache, wo ihr gemeinsam kreativ geworden seid und rausgehen wollt. Und ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Und ich wünsche euch allen, dass ihr Gottes Licht in eurem Leben immer wieder entdecken könnt. Und ich möchte schließen mit Johannes 1, Vers 5 nochmal. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In diesem Satz steckt so die gesamte Power von Jesus. Diese gesammelte Finsternis der Welt konnte Jesus nicht auslöschen. Selbst der Tod konnte Jesus nicht auslöschen. Und deshalb nimm diesen Satz für deine Finsternis. Jesus ist stärker als das, was dir gerade zusetzt, was dein Leben so dunkel macht. Es tagt, es wird hell, wo Jesus ist. Und dieser Satz gilt auch für die Finsternis unserer Welt, um uns herum. Jesus ist stärker als all das, was da passiert. Und er möchte auch durch dich leuchten. Du darfst dieser Lichtblick sein für andere. Und deshalb übergebe ich mit einem fröhlichen Auf geht's, es geht aufwärts an die Hausermanns.